Ich lese uns aus dem 14. Kapitel des Propheten Sacharja die Verse 12 bis 15. Da handelt es sich um die Ausübung der letzten Gerichte über die Feinde Jerusalems. Und das wird die Plage sein, damit der Herr plagen wird alle Völker, so wider Jerusalem gestritten haben. Ihr Fleisch wird verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Und ihre Augen werden in den Löchern verwesen und ihre Zunge im Mund verwesen. Zu der Zeit wird der Herr ein großes Getümmel unter ihnen anrichten, dass einer wird den anderen bei der Hand fassen und seine Hand wieder des anderen erheben. Denn auch Juda wird wieder Jerusalem streiten. Und es werden versammelt werden die Güter aller Heiden, die umher sind. Gold, Silber, Kleider, über die Maßen viel. Und da wird dann die Plage gehen über Rosse, Maultiere, Kamele, Esel und allerlei Tiere, die in demselben Heer sind, gleich wie jene geplagt sind. Das Gericht des lebendigen Gottes über allen Widerstand, der geleistet wurde und geleistet wird gegen ihn und seinen Gesalbten, wird gründlich sein. Wird so gründlich sein, dass sich kein Widerstand mehr erheben kann. Alles, was ich auflehnen konnte, wird zunichte gemacht, dass die Möglichkeit des Auflehnens aus dem Mittel genommen wird. Die Wiederkunft des Herrn bringt dieses angekündigte Gericht über nicht nur die heidnischen Nationen. Wir haben gerade gelesen, auch Juda wird gegen Jerusalem kämpfen. Es wird noch eine Spaltung im Volke Israel geben darüber, wer den Gesalbten annehmen möchte und wer nicht. Wer nach wie vor gegen den lebendigen Gott steht, ihm misstraut, ihm Schlechtes unterstellt, ihn leugnet. So wie wir das heute in der gegenwärtigen Zeit in Israel auch erleben können. Dass offiziell gesagt wird, die Bibel des Alten Testamentes enthält nur Mythen, Geschichten. In gleicher Auslegung, wie es jetzt die neue Übersetzung sagt, in gerechter Sprache. Diese Theologen sind der gleichen Ansicht. Sie sagen, es sind nur im Nachhinein von Menschen geschriebene Geschichten. Ist nicht das inspirierte Wort Gottes, was ewig gültig ist, sondern es sind Legenden. Legenden, die wohl von einem Weg der Freude, der Wahrheit reden, aber nicht ein Vorgabewort Gottes sind. Und auch das sieht der Herr in seinem Volk. Das sieht er auch in dem Königsstamm Juda. Dieser Stamm soll auch geläutert werden, damit er Platz macht für den König aller Könige. Denn aus Juda soll dieses Königszepter kommen. Der Herr Jesus, dem Geschlechte nach, kam aus dem Königsgeschlecht, dem Stamme Juda, in der Folge der Linie Davids, so wie es dem David schon verheißen war. Es wird immer jemand auf deinem Thron sitzen, auf dem Thron, Königsthron des Hauses Juda. Und darum muss auch Juda noch geläutert werden, wenn es um Jerusalem geht. Aber das aufräumende Gericht über alles gottlose Wesen in Jakob und auch unter den Nationen wird gründlich sein und wird schlussendlich, das ist der Trost und die gute Aussicht, Frieden bringen in Herz und Haus. Gottes Ziel ist nie die Zerstörung, das müssen wir auch für uns persönlich anerkennen und immer wieder neu deutlich machen. Gottes Ziel ist nie die Zerstörung, sondern die Aufrichtung des Guten. Und wenn etwas im Wege steht, der Aufrichtung des Guten muss das, was im Weg steht, weg. Aber das Ziel ist nicht die Aggression gegen das, was im Wege steht, damit es zerstört wird, sondern das Ziel ist immer die Aufrichtung des Guten. Und so sollte es auch in unserem Leben sein. Wir können das geistlich gleich anwenden auf unser Glaubensleben. Es sollte immer das Ziel sein, das Gute hervorkommen zu lassen, auch bei dem Nächsten. Und nie zu zerstören oder zerstören wollen, was uns nicht gefällt. Nicht einseitig nur das Böse sehen in uns oder am Nächsten, die Fehlerhaftigkeit, und dann einseitig agitieren und arbeiten dagegen und ausschalten, wegstreichen, abschieben, sondern nur regeln. Der Apostel Paulus, und das möchte ich uns im Vorspann auch gleich sagen, schrieb ja auch im Korintherbrief darüber, dass es ja mancherlei Betrübnisse unter den Gläubigen auch in der Gemeinde geben kann. Im zweiten Kapitel von 2. Korinther 2. Aber diese Betrübnis nicht so aufgenommen werden soll in der Gemeinde, dass es ein Wegschieben, ein Trennen gibt, sondern ein Regeln. Das Regeln ist dabei so wichtig. Wenn jemand eine Betrübnis angerichtet hat, der hat nicht mich betrübt, sondern zum Teil, auf dass ich nicht zu viel sage, euch alle. Es ist aber genug, dass derselbe von vielen so gestraft ist, dass ihr nun hinfort ihm desto mehr vergebt. Nicht? Es ist also diese Zielrichtung. Hinfort desto mehr vergebt und ihn tröstet, auf dass er nicht in allzu große Traurigkeit versinke. Darum ermahne ich euch, dass ihr die Liebe an ihm beweiset. Denn darum habe ich euch auch geschrieben, dass ihr erkenntet, ob ihr rechtschaffen seid, gehorsam zu sein in allen Stücken. Welche mich aber etwas vergebe, dem vergebe ich, ihr vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich, so ich etwas vergebe jemand, das vergebe ich um euretwillen an Christi statt. Auf dass wir nicht übervorteilt werden vom Satan. Denn uns ist nicht unbewusst, was er im Sinn hat. Er hat immer nur diese Einseitigkeit im Sinn, zerstören, kaputt machen. Das sagt der Herr Jesus ja auch im 10. Kapitel vom Johannesevangelium im Blick auf den guten und den schlechten Hirten. Er sagt, der schlechte Hirte, er hat nur eines vor. Er ist ein Dieb, in Vers 10. Er kommt, dass er stehle, würge und umbringe. Das ist die Zielsetzung. Aber wenn Gott Gericht übt, hat er eine andere Zielsetzung. Er will ordnen. Er will nicht kaputt machen, sondern er will aufrichten. Frieden in Herz und Haus. Und das soll die Gesinnung auch der Kinder Gottes sein. Wenn wir zurückkommen in unsere örtlichen Gemeinden, sollen wir mit diesem Gedanken in die Gemeinden kommen. Ziel: Frieden in Herz und Haus. Darum beten, dass Gott ordnet. Mithelfen, sich einspannen lassen zur Ordnung, aber nicht zur Zerstörung, zur Sondierung. Unsere menschliche Natur redet anders. Ich kenne das aus dem eigenen Leben. Oder wir merken ja auch oft solche Begebenheiten. Wir suchen manchmal den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, wir weichen einfach der Situation, die uns schwer ist, aus. Lassen Sie links liegen. So gibt es das ja auch im Sprachgebrauch, dass wir sagen, lass den mal links liegen. Kümmer dich nicht mehr um ihn. Schreib ihn einfach mal ab. Geh du weiter. Und das sollen wir nicht tun. Die Gesinnung Gottes in seinen Kindern ist, behalte das im Auge. Versuche zu ordnen. Lass dich gebrauchen zur Wiederherstellung. Ordne dich ein in die Wege des Herrn und schau danach, dass wieder Frieden in Herz und Haus kommt. Das ist die Gesinnung. Und diese Gesinnung wendet der lebendige Gott auch hier am Ende der Tage in Israel und in Jerusalem an. Er hat auch nicht zum Sinn, die Nationen völlig auszulöschen. sondern sie sollen ja seine Herrlichkeit mitgenießen. Sie sollen sie ja sehen. Sie sollen ja im tausendjährigen Friedensreich mitleben. Sie sollen sich ja mit freuen. Sie sollen ja auch anbeten. Sie sollen die Güter genießen. Darum müssen sie nur zurechtgebracht werden. Und es muss in ihnen etwas geregelt werden, dass sie nicht mehr versucht werden, gegen Gott und den Gesalbten aufzustehen. Und die Gerichte sind manchmal sehr schmerzhaft, aber notwendig. Im Alten Bund wurden ja auch Gerichte angesagt über bestimmte Sünden. Es ging bis zum Todesurteil. Vielleicht sogar, so sagt der Herr Jesus ja im Neuen Testament, wenn dich deine Hand stört, dann verlass sie lieber. Hacke sie lieber ab. Geh lieber nur mit einer Hand ins Himmelreich, als mit zwei gesunden Händen in die Hölle. Das heißt, verzichte lieber auf ein Gliedmaß und bleibe auf dem Weg des Herrn. Und hier geht es jetzt in der Beschreibung, dass die Zunge verwest, dass die Augen verwesen, dass während die Menschen noch auf den Füßen stehen, ihr Leib anfängt zu verwesen. All das, was noch Möglichkeit gehabt hätte, sich gegen Gott und die Gesalbten aufzulehnen, das muss weg. Darauf muss der Mensch verzichten. Das soll ihm genommen werden. Aber alles andere, was noch eingesetzt werden kann zum Lobe Gottes, das soll bleiben. Denken wir mal an Simson, ganz kurz so hinüber. Ein gesegneter Mann. Voll Kraft an Leib und Geist. Gott hat ihn zum Richter in Israel gestellt. Gegen den riesigen Haufen der Philister und der Feinde. Er hatte Kraft in seinem Körper, um Tausende zu schlagen. Ein Mann. Und dann verlor er aufgrund dessen, dass er sich mit der Fleischeslust arrangierte, die Kraft und Vollmacht. Seine Locken wurden abgeschnitten, sein Haar geschoren und seine Augen wurden geblendet. Aber es war letztlich kein Nachteil. So blind wie er war, wurde er wieder ein Diener Gottes. Und in seinem Tod hatte er einen größeren Sieg als zur Zeit seines Lebens. Er riss das Haus und 3000 und mehr Philister in Schutt und Asche und Tod. Und genau das will Gott auch hier tun. Er blendet wohl die Augen. Er nimmt die Zunge, dass sie nichts Falsches mehr redet. Er verkrüppelt die Füße, dass sie keine falschen Wege mehr gehen. Aber er erhält die Nationen, dass sie sich dann frei freuen können an dem Sieg Jesu auf Golgatha und die Früchte der Gerechtigkeit mit genießen können. Das ist auch das Geheimnis im persönlichen Leben, warum wir so mancherlei Begrenzungen spüren. Sie sind gut. Hätten wir sie nicht, könnten wir nicht das genießen, was Gott uns da reicht. Aber weil wir in diesen Begrenzungen leben, sind wir auf ihn angewiesen und er beschenkt uns. Die eigenen Wege werden verkürzt, die eigenen Gedanken werden durchkreuzt, die eigenen Handlungen werden abgetan. Alles, Herr, bist du. Das sollten wir also im Augenmerk haben, wenn wir solche Verse wie eben gelesen betrachten, dass es hier nicht um Ausschaltung geht. Kategorische Ausschaltung, wie viele das ja heute gerne wünschten, dass zum Beispiel die Palästinenser grundsätzlich ausgeschaltet würden. Am besten, es gibt sie überhaupt gar nicht. Oder es gibt vielleicht die Türken gar nicht in Deutschland, denken manche. Am besten ausschalten. Türken sind unangenehme Menschen, die sollte es gar nicht geben. So denkt Gott nicht. So denkt Gott nicht. Sondern er will nur das, was unordentlich ist, ordnen. Und so sollen auch wir in unserer näheren und weiteren Umgebung denken und handeln. Frieden in Herz und Haus soll bewirkt werden. In Jesaja 60, Vers 17 steht in diesem Zusammenhang auch: Ich will Gold, also jetzt werden von den Segnungen gesprochen, von dem Ziel, das der Herr im Sinn hat, auch mit Juda. Juda, das ja zu einem Teil gegen Jerusalem steht, gegen den Inhalt von Jerusalem zurechtgebracht werden muss. Das Ziel ist, ich will Gold anstatt des Erzes und Silber anstatt des Eisens bringen, Erz anstatt des Holzes und Eisen anstatt der Steine. Und ich will zu deiner Obrigkeit den Frieden machen und zu deinen Vögten die Gerechtigkeit. Nicht, man könnte ja denken, wenn jemand so in Erniedrigung lebt, und hier wurden ja jetzt Erze gegeneinander gehalten, mehr Wert, weniger Wert, wenn jemand in dieser Wertlosigkeit oder geringen Wertschätzung lebt, dann sollte er doch ganz beiseite gestellt werden. Gott sagt, nein, ich will verwandeln. Ich will aus dir ein Gefäß machen, das wertvoll und dienstbar ist. Ich will nicht das Wertlose wegtun insgesamt, sondern umwandeln. Gold anstatt des Erzes, Silber anstatt des Eisens, Erz anstatt des Holzes und Eisen anstatt der Steine. Und will zu deiner Obrigkeit den Frieden machen. Jetzt lebst du noch im Unfrieden, aber ich will eine Wandlung vornehmen. Zum Frieden hin, die Vögte sollen unter dir die Gerechtigkeit sein. Man soll keinen Frevel mehr hören, deswegen also auch keine üble Rede. Die Zunge muss weg. Kein schlechtes Sehen und Denken, die Augen müssen weg. Man soll kein Frevel mehr hören in deinem Lande, noch Schaden oder Verderben in deinen Grenzen, sondern deine Mauern sollen heil und deine Tore Lob heißen. Wenn wir diese Worte hören, im Blick auf das äußere Friedensreich Gottes, die Wiederherstellung Israels und die Zubereitung der Nationen zum Mitleben in diesem Frieden, dürfen wir das getrost auch immer wieder auf unser persönliches Leben anwenden. Dass Gott auch bei uns unsere Grenzen so stellen will, dass innerhalb dieser Grenzen kein Verderben mehr geschieht, auch nicht von uns ausgehen soll, sondern die Mauern sollen heil und deine Tore Lob heißen. Da, wo das Kind Gottes hingeht, durch die Öffnung, die Gott gibt, soll Lob Gottes frei werden. Die Spuren des Segens sollen zu sehen sein. Jesaja 66, Vers 12 spricht auch in diesem Sinne über die Freude, die dann im Königreich zu Jerusalem da sein wird. Vers 12, denn also spricht der Herr, siehe, ich breite aus den Frieden bei ihr wie ein Strom. So haben wir es auch in diesen Tagen uns schon einmal vors Herz gestellt. Und auch Hesekiel 37, nochmal die Verse 13 bis 14, in diesem Zusammenhang gelesen, da lautet es, ihr sollt ja erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber geöffnet und euch mein Volk aus denselben gebracht habe. Und ich will meinen Geist in euch geben. Also Grab und Geist Gottes passt ja eigentlich nicht zusammen. Grab, dann würde man sagen, du liegst im Grab, da bleibst du auch. Aber ich will das Grab öffnen des Todes und ich will eine Verwandlung schaffen, dass mein Geist, spricht der Herr, in euch Platz hat. Ich will euch nicht in den Tod schicken und im Tode lassen. Ich will euch nicht separieren von mir, sondern mein Ziel ist die Gemeinschaft mit mir, spricht der Herr. Ich will euch meinen Geist geben, dass ihr wieder leben sollt. Wieder leben. Ganz kostbar. Ein Urzustand, die Seele, die aus der Gemeinschaft mit Gott kommt, soll wieder hergestellt werden. Im Neuen Testament Da heißt es ja an einer parallelen Stelle, als Jesus durch Jericho ging und die Blinden traf: Was soll ich dir tun und euch tun? Dann sagten sie, dass ich wiedersehend werde. Das Wort wieder ist dabei. Ich will wieder in deine Gemeinschaft. Lass mich bitte nicht in der Blindheit. Lass mich nicht im Tode. Denn Tod ist ja Tod. Wir könnten sagen, das hat er selber verschuldet. Ist seine Schuld. Den können wir nicht mehr gebrauchen. Der ist tot. Aber die Gesinnung Gottes heißt, er soll leben. Lass mich wieder leben. Du sollst wieder leben. Und ich will euch in euer Land setzen und sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch. Ihr sollt erfahren, dass ich schon immer euer Herr war. Von Anfang an. Es gab gar keinen anderen Herrn. Es gab keinen anderen Schöpfer. Ich war schon immer euer Schöpfer. Und das habt ihr nur aus den Gedanken, aus euren Wegen ausgestrichen und seid dadurch auf Irrwege gekommen. Wir merken also bei dieser Betrachtung, dass selbst wenn wir vom Gericht sprechen, die Liebe Gottes pulsiert. Im Hebräerbrief heißt es ja auch, Gott ist Liebe, auch wenn er schlägt. Er ist Liebe. Wir Menschen haben diese Eigenschaft nicht. Wir können keine Kriege mit Liebe führen. Wir haben die Eigenschaft nicht. Wir führen Kriege mit Ausgrenzung und mit Hass. Mit welcher Brutalität? Weg mit dem. Weg mit ihm. Und wir merken das auch zur Zeit des Herrn Jesus, als er seinen Leidensweg antrat. Wie schrien die Leute? Weg mit ihm, kreuzige ihn. Da war kein Gedanke daran, dass er, so wie sie ihn äußerlich gesehen haben, auch ein Mensch ist. Vielleicht wie sie selber? Weg mit ihm! Weg mit ihm! Das ist die menschliche Natur, aber Gott sagt das nicht. Ich will euch wiederherstellen. Ihr sollt merken, dass ich immer schon euer Schöpfer war, euer Herr. Auch der Schöpfer und Herr der Heiden, auch der Nation. Juda zu der damaligen Zeit sollte also immer wieder den Trost im Herzen zulassen, dass die Gerichte, die Gott über die Nationen, aber auch über das Volk zu einem Teil gehen lässt, nicht nur schwächend für das Böse sein sollten, sondern ordnend, total ordnend. Nicht nur ein wenig zurückdrängend, so wie eine Wasserwoge, die sich auftürmt, aber nur darauf wartet, dass sie wieder überschwemmen kann, sondern ganz zufrieden bringt. Einen ganz ruhigen Fluss des Baches daraus machen will. Das sollte ihnen gesagt werden. Es geht nicht nur um das Aufhalten des Bösen oder etwas zurückdrängen oder abschwächen, sondern es geht darum, dass das Böse nicht mehr zum Zuge kommt, dass es gänzlich untergeordnet bleiben muss unter dem lebendigen Gott. Die prophetischen Ankündigungen werden so erfüllt, dass sich weder das Böse, das, was der Satan in Szene setzt, unter den Nationen noch unter dem Volk Israel regen wird. Nichts wird sich mehr aufbäumen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Der Wiederaufbau des Tempels also unter Serubabel in Jerusalem konnte stattfinden und ist lohnend auf solche Verheißung hin. Es gibt eine sichere Hoffnung auf Frieden, auf Befriedung, auf Glättung, auf Ausgleichung, Ordnung. So wie wir das von dem Land Israel gelesen und gehört haben, dass Gott eine Neuordnung vornimmt. Auch geografisch und geologisch. Was tief ist, soll erhöht werden. Was hoch ist, tief. Es soll eine ebene Bahn werden. Gott gleicht aus. Er schafft nicht die Erde grundsätzlich gleich ab und sagt, weil es dort Tiefen und Höhen gibt, können wir sie insgesamt nicht gebrauchen. Sondern wir schaffen nur ab, was sich gegen Gott auflehnt und was sich von Gott entziehen will und machen eine ebene Bahn, die ausgerichtet ist auf den Willen des lebendigen Gottes. So sprach ja der Herr bereits auch zu Abraham über die quälenden, Israel quälenden Nationen. In 1. Mose 15, Vers 14, da war das ja noch gar nicht sichtbar, und doch hatte sich der Herr schon vorgenommen, eine Ordnung, eine Neuordnung zu schaffen. Da sprach er von diesem Gefängnis der Gefangenschaft, in die Israel kommen sollte, in Ägypten, 400 Jahre. Und dann in Vers 14, aber ich will richten das Volk, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Ich will, so könnten wir sagen, ordnen, was unordentlich ist, damit das Gut, der Segen, der da bereitet ist, auch euch erreichen kann. Ich will euch Gold geben statt Erz, dass ihr ausziehen könnt mit großem Gut. Und es war nicht so. Und das dürfen wir auch nie so menschlich denken, dass Gott gesagt hat, nun plündert mal die Ägypter. Ihr habt jetzt ein Recht, sie auszurauben. Holt euch aus dem Haus, was ihr wollt. Nein, dass sie etwas mitnehmen durften, war ein Segen zum Segnen. Denn dieselben Gegenstände brachten sie zum Bau der Stiftshütte nachher. Das Gold, was sie dort mitnahmen, war Gottes Gold. Sie waren nur die Handlanger, es mitzunehmen. Keine Rache über die Ägypter. Jetzt klauen wir euch das, was ihr uns vorenthalten habt. Wir haben für euch umsonst gehabt. Jetzt rächen wir uns an euch. Nein, nehmt das mit. Es gehört mir, spricht der Herr. Ihr sollt es für mich einsetzen. Ihr gebt es. Zunächst haben sie es ja für das goldene Kalb gegeben, was dann zermahlen wurde, aber später dann für den Bau der Stiftshütte, für die Geräte des Herrn. Ich will richten das Volk, dem sie dienen müssen. Der Herr kommt als Richter, als Ausrichter in diese Welt. Psalm 96, einige Verse kurz dazu, die das unterstreichen. Vers 10 und 13. Psalm 96. Lobpreis der Größe und Herrlichkeit Gottes ist dieser Psalm ja überschrieben. Da heißt es, sagt unter den Heiden, dass der Herr König sei. Und er habe sein Reich, soweit die Welt ist bereitet, dass es bleiben soll. Und er richtet die Völker recht. Er richtet die Völker recht. Und der letzte Vers in diesem Psalm. Er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdboden richten, mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Mit Gerechtigkeit heißt einfach mit Ordnung und Ausgleich. Gerechtigkeit bedeutet ja, dass ich auch mit dem Nächsten so umgehe, dass das, was an ihm hervorzuheben ist, auch hervorhebe. Aber das, was schlecht ist, auch strafe. Nicht den ganzen Menschen verwerfe. Gerecht ist, beides sehen zu können, das Gute und das Böse, das Liebenswerte und das Unliebenswerte, das Friedlose und das im Frieden ist. So sollen wir auch den Nächsten sehen. Nie pauschal urteilen, himmelhoch jauchzend, jemand erheben, der hat überhaupt keine Fehler augenscheinlich, oder ihn hinunterstoßen wegen seiner Fehler, der hat überhaupt keine guten Seiten. Verstehen wir? Gott kommt mit Gerechtigkeit zu richten. Er wird genau ordnen. Denn er hat sein Reich bereitet, das sich ausbreiten soll und das bestehen bleiben soll. Alle sollen darin Raum finden. Psalm 110, Vers 6 lesen wir auch mal dazu. Er wird richten unter den Heiden. Er wird ein großes Schlagen unter ihnen tun. Er wird zerschmettern das Haupt über große Lande. Dieses Schlagen und Zurechtbringen ist nicht nur ein kleines, sondern eben ein großes, ein gründliches. Und vor Augen sieht es oft sehr, sehr schmerzlich aus. Aber es ist gerecht. Es ist so gerecht, dass das, was brauchbar ist, übrig bleibt. Wenn wir Pilze sammeln, in August vielleicht, so in dieser Zeit, dann hat man ja einen Korb voller Pilze, aber nicht alles kann man essen. Und dann sucht man krampfhaft, weil man vielleicht die Pilze doch gerne isst. Ich zum Beispiel esse gerne. Meine Frau sagt, der ist doch aber da ganz vermadet. Dann suche ich noch eine Stelle, die nicht vermadet ist. Und selbst wenn die Stelle so klein ist und der ganze andere große Pilz muss weggeschmissen werden. Man sucht noch diese gute Stelle. Man schmeißt sie nicht ganz weg, jedenfalls ich nicht. Ja. Und so tut das Gott auch. Das Gericht ist wohl sehr stark. Denn was schlecht ist, muss auch weg. Und die, die den Pilz so schlecht gemacht haben, das Haupt über die Nation, das muss auch abgesetzt werden, damit keine Versuchung erneut unter dem Volk entsteht. Aber das kleine Stückchen, da wo man drauf aufbauen kann, was man genießen kann, das soll noch wieder integriert werden. Das soll bestehen bleiben. Jesaja 51 lesen wir noch dazu und Jesaja 66, 13, um das mit zu unterstreichen. Gott ist immer derselbe, so wie es im Hebräerbrief steht, gestern, heute und in Ewigkeit der Unwandelbare. Darum sind seine Aussagen durch die ganze Heilige Schrift auch immer aus der gleichen Herzensgesinnung. Jesaja 51, 5. Denn meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil zieht aus und meine Arme werden die Völker richten. Die Inseln warten auf mich und warten auf meinen Arm. Und das ist auch doppelsinnig gemeint. Sie warten nicht nur auf die Hilfe Gottes, sondern sie warten auch auf die zurechtbringende Kraft. Denn niemand kann sich selbst zurechtbringen. Keiner kann sich wie Münchhausen an seinem eigenen Schopfe aus dem Sumpf ziehen. Sondern wir brauchen einen, der uns hilft. Wir warten, Herr, auf dein Heil. Und wir haben das Heil in Jesus Christus gefunden. Nur er konnte uns aus dem Sündenschlamm ziehen. Und so warten auch die Inseln auf die zurechtbringende Kraft des lebendigen Gottes. Jesaja 66, Abvers 13. Ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt ja an Jerusalem ergötzt werden, alle. Die Nationen, die Juda und auch die Bürger zu Jerusalem. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich dann freuen. Und euer Gebein soll grünen wie Gras. Da wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an den Feinden und den feindlichen Wesen. Alles wird ausgerichtet zu dem lebendigen Gott hin. Joel 4 noch dazu gelesen. Da lesen wir die Verse 1 und 2 und 12 bis 17 nochmal als Unterstreichung und dann noch eine Stelle aus der Apostelgeschichte, um deutlich zu machen, Gott in seiner Liebe muss dieses zurechtbringende Gericht, was sehr gravierend aussieht, was sehr furchtbar aussieht, vollführen. In diesem Zusammenhang nebenbei gesagt auch, wenn Gott die Opfer der Tiere gefordert hat, dann sah das immer furchtbar aus. Wenn wir zu Jerusalem gewesen wären am Passafest, wo zigtausende, zehntausende Lämmer geschlachtet worden, geschächtet worden sind, Ströme von Blut geflossen sind, hätten wir uns vielleicht abgewandt, weil es so furchtbar aussieht. Ströme von Blut. Denn das Tierblut sollte ja ausgeschüttet werden. Das Schächten ist ja eine Schlachtungsmethode, damit auch wirklich alles Blut rausfließt. Gott hat es so angeordnet. Kein Blut soll drin bleiben, sondern es soll mir ausgegossen werden. Es sieht furchtbar aus, aber es ist gründlich und heilsam. Es verbindet mit dem lebendigen Gott dieses Passahlamm, Das bewirkte ja, dass der Tod an den gläubigen Menschen vorbeiging. Und so sieht dieses Gericht also auch furchtbar aus. Joel 4, Vers 1 und 2 spricht der Herr. Denn siehe, in den Tagen und zu derselben Zeit, wenn ich das Gefängnis Judas und Jerusalems wenden werde, will ich alle Heiden zusammenbringen und will sie ins Tal Josaphat hinabführen und will mit ihnen daselbst rechten, also aufrechnen und zurechtbringen wegen meines Volks und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heiden zerstreut und sich in mein Land geteilt haben. Wir könnten also gleichsam für uns besser verständlich sagen, Gott wird mit ihnen auch noch reden. Er wird nicht kategorisch, ohne ihnen zu sagen, warum dies und das geschehen muss, über ihr Haupt gehen. Könnte er tun. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er könnte sein Odem wegnehmen, würde alles in Staub zusammenfallen. Er braucht uns noch nicht mal Rechenschaft darüber zu geben. Nichts zu sagen. Aber er wird mit ihnen rechten und reden, das muss weg, das kann bleiben, das war falsch, das muss aus dem Mittel getan werden, da muss eine Züchtigung ran, da muss das Urteil gesprochen werden und so weiter und so fort. Damit er auch durch sie, durch den Rest und Überrest der Heiden geehrt wird. In Vers 12 lesen wir weiter. Die Heiden werden sich zwar aufmachen und heraufkommen zum Tal Josaphat, denn da selbst will ich sitzen zu richten. Alle Heiden um und um, schlagt die Sichel an, denn die Ernte ist reif, kommt herab, denn die Kelter ist voll und die Kufen laufen über, denn ihre Bosheit ist groß. Es werden Haufen über Haufen Volk sein im Tal des Urteils, denn des Herrn Tag ist da im Tal des Urteils. Sonne und Mond werden sich verfinstern und die Sterne werden ihren Schein verhallen. So stark ist das Gericht, dass sogar die Schöpfung sich abwenden möchte. Es ist so gravierend, es ist so grausam außen zu sehen, aber es steht dahinter die Liebe Gottes. Hin zu dem Reich des Friedens. Alles muss weggeschnitten werden, was schlecht ist. Und das ist das meiste. Und ein kleines Stück bleibt übrig, das neu geheiligt wird und sich neu wachsen kann oder formieren kann. Es wird neu grünen, das kleine Stück, was gesund bleibt und was Gott gesunden lässt. Und der Herr wird aus Zion brüllen, das haben wir auch schon gelesen, und aus Jerusalem seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde beben. Aber der Herr wird seinem Volk eine Zuflucht sein und eine Feste den Kindern Israel. Und ihr sollt erfahren, darum geht es, um das Erfahren, dass ich der Herr, euer Gott, zu Zion auf meinem heiligen Berge wohne. Auch die Heiden sollen es erfahren. Wenn sie nicht mehr da wären, könnten sie es nicht erfahren. Sie sollen es erfahren. Sie sollen erfahren, dass Gott Liebe ist. Und in wem Gott ist und Gott in ihm bleibt, da bleibt die Liebe. Und wer sich in diesen Bannkreis der Liebe ziehen lässt, wird Gutes tun und ein Segen sein für andere. Sie sollen es erfahren, dass ich Gott bin, der Schöpfer aller Dinge. Paulus sprach auch zu den Korinthern, zu den Athenern, in der Apostelgeschichte 17, Vers 31, darüber, dass Gott so einen Tag bereitet hat, wo alles zurechtgebracht werden muss. Und darum rief er sie jetzt zur Buße und sagt, lasst euch jetzt schon reinigen und umformen, damit es nicht mit dem scharfen Messer geschehen muss, dass ihr nicht gewaltsam umgeformt werden müsst, um einmünden zu können in das Reich Gottes. Apostelgeschichte 17, Vers 30 lese ich mal schon, und zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen. Nun aber gebietet er allen Menschen, an allen Enden Buße zu tun. Warum denn? Darum, dass er einen Tag gesetzt hat, an welchem er richten will. Darum. Jetzt tut Buße, Weil ein Tag kommt, wo das Gericht gravierend eingreift. Ihr sollt nicht unter das gravierende Gericht kommen, sondern jetzt soll schon die Umwandlung geschehen zum Guten, dass ihr bereit seid auf diesen Tag, dass ihr das Friedensreich Gottes im Herzen und auch äußerlich empfangen könnt. Denn es kommt das zurechtbringende Gericht, und zwar über den ganzen Kreis des Erdbodens, nicht nur an einem Ort. Alle und alles wird davon erfasst. Denn er wird den Erdboden mit Gerechtigkeit richten durch einen Mann, in welchem er es beschlossen hat, nämlich in dem Messias. Und jedermann vorhält den Glauben, nachdem er ihn hat, von den Toten auferweckt. Das ist Jesus Christus. Juda, wir kehren zurück zu dem Zustand in Jerusalem, aus der Gefangenschaft geführt aus Babel, sollte einen großen Trost empfangen über ihren gegenwärtigen Zustand, über ihr Unvermögen, am Werk des Herrn zu stehen, über die mangelnden Aussichten, wenn man die Umgebung betrachtet, die Aussichten, dass was Gutes dabei rauskommen kann. Wir schauen in die Welt und sagen, die wird ja immer schlechter. Also lohnt es sich doch gar nicht, etwas zu tun, wenn sie sowieso schlechter wird. Es lohnt sich doch nur, etwas Wichtiges zu tun, wenn sie besser werden könnte. Oder wie wurde dann oft gesagt, die Worte kennen wir auch aus der Kindheit, bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Mit anderen Worten, da kümmern wir uns gar nicht mehr darum, bleib, wo du bist. Bleib, wo der Pfeffer wächst, hieß es dann. Ja? Solche Aussagen. Und Kinder auch heute, die erwachsene Menschen sind in der Seelsorge, wissen davon zu berichten, dass sie gar nicht mehr gefördert worden sind von ihren Eltern, weil sie als untauglich, unwert geachtet worden sind. Ja. Keiner förderte mehr ihr Leben. Da lohnt es sich sowieso nicht. Das ist das menschliche Wesen. Aber Juda sollte bei all dieser Betrachtung dessen, wo sie sagen würden, es lohnt sich, nichts mehr anzupacken und voranzugehen, dennoch im Glauben vorausschauen können, und sagen, wenn das alles uns kommen soll und geschenkt werden soll, lohnt es sich auch heute noch etwas Wichtiges zu tun. Und es wird Frucht haben, wenn es doch nur auf das Wort Gottes hin geschieht. Die Feinde sollten öffentlich und auch die Inneren gedemütigt, geschlagen, zurechtgebracht werden. Der Vers 12 im Propheten Sacharja, den wir gelesen haben, beschreibt ja also diese furchtbaren Gerichte, den furchtbaren Gerichtsablauf. Ich lese ihn noch einmal. Das wird die Plage sein, damit der Herr plagen wird alle Völker so gegen Jerusalem. Und wir müssen immer wieder sagen, gegen den Inhalt von Jerusalem in erster Linie. Es geht nicht um die Steine von Jerusalem. Es geht nicht um den geografischen Ort als solches, sondern es geht um den Inhalt von Jerusalem, was Gott dort getan hat. Alle, die gegen das, was Gott tut und dort getan hat, gestritten haben, soll sein, ihr Fleisch wird verwesen, während sie noch auf den Füßen stehen, ihre Augen werden in den Augenhöhlen verwesen und die Zunge in ihrem Mund wird auch verwesen. Diese Symptome wurden ja registriert nach dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima 1945, da sah man die Folgeschäden, die atomare Krankheit an den Japanern, die da betroffen waren. Genau das, dass die Weichteile im Körper durch die Strahlungen zerfressen worden sind. Zuerst, also lebendig, starben die Menschen. Sie lebten noch und wurden quasi stückweise der Verwesung preisgegeben. Atomare Krankheit. Das bedeutet, dagegen ist Tschernobyl etwas Geringes und Kleines. Das bedeutet, dass die Gerichte Gottes auch mit dieser seiner Kraft, der atomaren Kraft, verbunden sind. Da, wo atomare Kraft wirksam wird, Länder, wo Atombombenversuche gemacht worden sind oder Gebiete, Auf diesem Boden wächst nichts mehr. Jahrzehnte, vielleicht sogar 100 Jahre nichts mehr. Tod. So stark ist es. Das ist ein Bild dafür, dass wenn Gott tatsächlich richtet, dann richtet er so gründlich, dass nichts mehr aufkommen kann gegen ihn. Und wir sehen das auch in 1. Mose 19, als es um Sodom und Gomorra ging, richtete Gott auch diese Städte mit atomarer Kraft, dass bis zum heutigen Tag das Tote Meer tot ist und das Land drumherum auch tot, nicht fruchtbar. Nur durch die neue Weisheit, die Israel bekommen hat, konnten sie Erdboden waschen, Waschungen vornehmen und schnell in diesem gewaschenen Boden etwas anpflanzen, dass was rauskam. Aber ansonsten, sagten die Amerikaner, gleich nach der Landeinnahme Israels, als sie den Befreiungskrieg geführt haben und dann beschauten die Amerikaner das Land, hier wächst nie etwas. Nie. Hier kann nie etwas wachsen. Der Boden ist tot. Ja, da lesen wir in 1. Mose 19, Vers 24, da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und kehrte die Städte um und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Er machte diesen Boden einfach unfruchtbar. Nichts mehr sollte dort wohnen, nichts mehr konnte dort wachsen. Ein gründliches Gericht. Dieser Boden soll stillschweigen. Er soll nichts Böses mehr hervorbringen dürfen. Das ist so ein Vergleich und wir sehen das ja ganz plastisch vor Augen. Seit dieser Zeit des Gerichtes hat an diesem Ort nichts mehr Lebendiges Platz gefunden. Nichts mehr. Tod war dort tot. Und diese gravierende Kraft wird ja auch zum Ende der Zeiten angewandt. In 2. Petrus 3, Vers 10 lesen wir etwas, was wir bis zur Atomspaltung hin nie verstehen konnten, dass es so etwas gibt. Da steht nämlich, dass Petrus ja auffordert durch den Geist Gottes, dass wir in der Heiligung leben, in der Freude auf die Wiederkunft des Herrn. Denn er sagt, es wird ein Tag kommen, wie ein Dieb in der Nacht, an dem die Himmel zergehen werden und mit großem Krachen und die Elemente werden vor Hitze schmelzen. Und dies hat man erst erlebt bei der Kernspaltung, dass da eine Hitze frei wird, dass die Elemente sogar schmelzen, die Schöpfungselemente und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Gott arbeitet also gründlich. Gründlich, damit das Böse ferne bleibt, dass es sich nicht abermals erheben kann im Reich des Friedens gegen Gott und den Gesalbten, sondern sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen müssen, dass er der Herr ist. Die geistliche Anwendung dieser Gerichtswehen bedeutet also für Juda und ganz Israel das, was diese Gruppe, die auf den Messias wartet, dass jegliches böse Handeln der Nationen in Zukunft nach der Ankunft des Messias ausgeschaltet sein wird. Dass sie sich also nicht abermals fürchten müssen, sondern dass die Freude in ihrem Herzen frei werden kann. Wir kennen das aus dem eigenen Leben. Wenn wir tragen viele Eventualitäten in uns, nicht? Das merken wir in unserer Rede. Na ja, es könnte ja regnen. Na ja, aber wenn das nicht so und so ist, aber dann kommt vielleicht der in die Versammlung. Oder wir haben ständig Eventualitäten. Wir wissen zum einen nicht, ob wir den Tag erreichen, wann diese Begegnung stattfindet, noch wissen wir, ob das eintritt. Aber was will ich damit sagen? Durch die Eventualitäten, was alles passieren könnte, sind wir innerlich schon gehalten und können unser Herz nicht mehr ganz frei öffnen für die Freude und für die Liebe. Wir gehen schon mit einem gewissen Schutzpanzer durch die Eventualitäten, durch die Zeit. Auch dem Nächsten gegenüber. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht. Das heißt, den verdächtige ich sofort, das ist schon wieder eine Lüge, was er gesagt hat. Ich bin nicht mehr offen dafür, dass er jetzt beim zweiten Mal vielleicht die Wahrheit sagt. Ich kontrolliere ihn gleich ab, ob das nicht auch wieder Lüge ist. Und Gott will sagen, das braucht ihr dann nicht mehr. Ihr könnt offen und frei sein, ohne Eventualitätsgedanken, dass da nochmal etwas Negatives auf euch zukommt. Ihr braucht nicht mehr blockiert sein. Und Kinder Gottes haben das Vorrecht, sie sollten auch und dürfen dem Nächsten immer so begegnen, als ob sie ihm zum ersten Mal begegnen. Stellt euch mal vor, was das ist. Jeden Sonntag in der Versammlung. Die Brüder und Schwestern, so, ihnen so begegnen, als ob wir ihnen zum ersten Mal begegnen. Das heißt, wir haben noch gar keine Erfahrung mit ihnen, keine schlechte Erfahrung. Das ist das, was Gott signalisieren wollte seinem Volk. Ihr dürft ganz offen sein. Ihr braucht euch nicht mehr fürchten. Keine Eventualitätsgedanken, sondern alles, was sich gegen Gott und sein Volk, die seinen auflehnte, kommt zum Schweigen. Und nur dann, wenn ein Mensch sich so öffnen darf, nur dann kommt er zur tiefen Ruhe. Dann kommt er zur Gelassenheit und kriegt den Überblick zum richtigen Handeln. Sonst ist er unfrei. Seine Augen sind unstet. Er kontrolliert mal hier, mal da, da. Er hat keinen Punkt und keine Übersicht. Gott will tief segnen und damit auch in seinen Gerichten tief greifen und ordnen. Die Gedanken, die negativen Gedanken über sein Volk werden weggenommen. Augen sehen nicht mehr eventuell Böses, sondern das Gute. Die Worte der Lästerung werden auch hinweggetan werden. Die Zunge wird verwesen in ihrem Munde. Und die Taten, die eventuellen Taten gegen das Volk Gottes, gegen Gott selbst, werden auch nicht mehr möglich sein, weil das Fleisch, das dazu benutzt wurde, noch während die Menschen stehen, verwesen wird. Alle Punkte werden unfähig gemacht zum Bösen, werden unfähig gemacht, gegen die Auserwählten Gottes zu streiten. Und darum dürfen die, die sich nun auf der Seite Jesu befinden, ganz frei, gelassen, entspannt, offen, voller Liebe sein, bewegt sein durch den Geist Gottes der Fürsorge. Und hier kommt das zum Tragen. Wir können ja die neutestamentlichen Worte dann hier immer wieder einbetten. Dann geschieht in Vollkommenheit, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Dann wird das geschehen. Das ist ja auch nur möglich, wenn alle dunklen Gedanken von mir fern sind, alle Verdächtigungen dem Nächsten gegenüber keinen Raum mehr haben. Dann bin ich ganz frei und kann den Nächsten annehmen, wie Christus ihn angenommen hat. Merken wir, was da alles noch geordnet werden muss in unserem Leben? Und was auch geordnet werden muss unter den Heiden. Das Tragische ist dabei, was wir noch gelesen haben. Es ist aber zugleich auch das Entlarvende, dass das Gericht Gottes eine große Verblendung geben wird unter den Heiden, den heidnisch gesinnten Menschen. Die Verblendung wird so groß sein, dass sie zur Selbstzerfleischung übergehen. Eine Hand wird gegen den anderen sein. Und sie werden gar nicht merken, dass sie ihre eigenen Leute töten. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir davon lesen, sondern wir lesen das ja auch im Buch der Richter, Richter 7. Da, wo Gideon beauftragt worden ist, mit 300 Leuten gegen die Midianiter aufzustehen. Und was hatte er denn an Kriegsmaterial? Hatte er denn ein Schwert? Er hatte einen Tonkrug und eine Fackel. Er hatte eine Posaune. Das sind alles Gegenstände, mit denen man normalerweise keinen Krieg führen konnte. Aber was sollte damit deutlich werden? Sie taten das im Glauben, was Gott sagte, diesen Krug zerschlagen, die Posaune blasen und die Fackel schwenken. Sie sollten erfahren, das Böse zerfleischt sich selbst. Und dann lesen wir genau dort, dass die Hand der Midianiter plötzlich gegen sich selbst gerichtet war. Und der größte Teil sich gegenseitig selbst umbrachte. Ja? Ich möchte uns mal diese Verse vors Herz führen. Im Buch der Richter, Kapitel 7, steht dann Vers 22. Und indem die 300 Mann bliesen die Posaune, schaffte der Herr, dass im ganzen Heer eines jeglichen Schwert gegen den anderen war. Das ist was Seltsames, nicht? Da zieht man gemeinsam aus gegen Gott und seinen Gesalbten und bringt sich schlussendlich gegenseitig um. Hatte man nicht vor. Das haben sie auch nicht vorgehabt, während sie das taten. Aber das Böse richtet immer auch das Böse. Es ist eine Selbstzerfleischung. Und der größte Teil, wie gesagt, brachte sich gegenseitig um. In Kapitel 8, Vers 10 heißt es, 120.000 sind gefallen. Man muss sich das mal vorstellen. Aber sie sind nicht gefallen durch einen Krug, durch eine Fackel und die Posaune, sondern durch die Selbstzerfleischung. 120.000 sind gefallen und nur ein kleiner Teil konnte noch fliehen. Aber dieser kleine Teil wurde dann auch zurechtgerückt, wurde nicht gänzlich aufgerieben. Das meint also hier die Schrift in Vers 13 vom Propheten Sacharja, dass wer Böses tut, das Böse letztlich sich gegen ihn selbst richten wird. Gegen ihn selbst richten wird. 2. Thessalonicher 2, Vers 8 lesen wir das auch, dass die Bosheit, wenn wir sie zulassen, uns selbst umbringt. Dann wird der Boshafte offenbar werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und wird durch die Erscheinung seiner Zukunft ihm ein Ende machen. Ihm, dessen Zukunft geschieht nach der Wirkung des Satans mit allerlei lügenhaftigen Kräften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrhaftigkeit nicht angenommen haben. Also der Mangel der Liebe zur Wahrhaftigkeit setzt die Verführungskräfte frei im eigenen Leben. Sie verführen und werden verführt. Das ist dieser Kreislauf im Bösen. Also mit anderen Worten, auch hier geschieht beim letzten Gericht, dass das Böse in der Selbstvernichtung sich bewegen wird. Und eigentlich die Schar der Gläubigen nur zuschaut. Wie Gideon mit seinen 300 Leuten. Nur zuschaut, was dort vor sich geht. Er war vorher nicht getröstet. Wurde aber getröstet, zum einen dadurch, dass Gott ihm sagte, der Engel des Herrn ist mit dir. Und zum anderen nicht nur das Wunder, was er sich erbeten hat, dass das Fell, was er nachts aufs Land legte, morgens trocken oder ihm feucht sein sollte und rings um die Erde nass oder trocken, sondern auch, dass er noch die Rede hörte im Zelt der Midianiter, wo er sich mit seinem Diener Pura anschlich und hörte, dass die einen Traum hatte. Ein geröstetes Brot rollt auf die Zelte der Midianiter hin und überwalzt sie alle, bringt sie alle um. Das kann nichts anderes sein, sagten die sich, als Gideon mit seinen Leuten. Und so fasste er Mut und war getröstet. Gott wird streiten. Das Böse wird sich selbst bekriegen. Wir brauchen nichts tun. Ihr werdet stille sein. Israel sollte das vor Augen haben. Es kommt die Zeit, ihr werdet nichts tun brauchen. Das Böse wird zum Schweigen gebracht. Es bringt sich selbst um. Aber selbst in Israel, und das möchte ich auch noch zum Schluss einmal betonen, muss dieses reinigende Gericht wirksam werden. Auch Juda wird gelten, wenn es um Jerusalem geht. Denn auch Juda wird gegen Jerusalem streiten. Wo Macht in die Hände gegeben worden ist, aus welchen Gründen auch immer, entsteht allzu leicht Hochmut. Wer etwas kann, bildet sich zu schnell etwas darauf ein und wirft diese Einbildung, die er dann hat, gegen den anderen, der ist weniger wert. Das ist so, natürlich Menschen. Schon während des Studiums merkt man das ja so an der Hochschule für Musik, da wo wir gewesen sind, geht es ja immer um Konkurrenzkampf. Wer ist besser, wer singt besser, wer spielt besser? Ach, der taucht nicht und der, Ellbogen weg, ich bin derjenige, ich komme mit meinem Gesangbuch dort, ja. Immer wieder das. Etwas können, etwas haben, schürt den Hochmut und die Einbildung. Und Juda war ersehen als Königsstamm. Stamm regieren zu dürfen, herrschen zu dürfen, über das Volk es ermahnen zu dürfen, zurechtweisen zu dürfen. Und dabei vergaß Juda, sich selbst zurechtzuweisen. Das ist auch die große Gefahr in der Gemeinde, die wir in der Leitung stehen, dass wir uns selbst nicht mehr zurechtweisen lassen, sondern das Amt wahrnehmen, zurechtzuweisen. Aber vielmehr muss man auf sich selbst achten, bevor man auf die anderen achtet. Denn nur da, wo man selber zurechtgewiesen wird, kann man auch im geistlichen Sinne zurechtweisen. Und Juda hat es zu einem Teil vergessen. Und deswegen muss Juda auch zurechtgebracht werden, wieder auf den Boden der Wahrheit, der Gerechtigkeit, die Weltliebe und die Machtliebe muss aus dem Mittel getan werden. Darum auch Juda wird gegen Jerusalem streiten. Es werden versammelt werden die Güter aller Heiden, die umher sind, Gold, Silber, Kleider, über die Maßen. Alles, was Gott unter den Nationen hat ansammeln lassen, soll ihm zur Verfügung stehen, soll wieder zu seinen Füßen gelegt werden, um deutlich zu machen, es gehört ihm. Er, nicht der Satan, wie es Jesus Christus gegenüber gesagt hat, gibt, wem er will, die Schätze der Welt. Gott gibt. Er steht darüber. Ihm gehört alles. Ihm müssen sich alle Knie beugen. Die Gottlosen können auch mit ihrem Gold und Silber nicht bestehen im Gericht. Aber die Gerechten, so heißt es auch im Psalm 1, Vers 5, sie bleiben. Die Gerechten bleiben. Sie werden versorgt. Sie werden tiefer gereinigt, sie werden geheiligt. Und das, was ein Mensch meint zu haben, das wird ihm genommen, damit übrig bleibt, was er aus Gott wirklich hat. Nicht nur die Menschen werden also gerichtet, sondern auch die Mittel, die zum bösen Kampf eingesetzt werden. Und hier haben wir gelesen in Vers 15, da wird auch diese Plage gehen über Rosse, Maultiere, Kamele, Esel, allerlei Tiere. Das, was man damals mitnahm, wenn man einen Krieg führte. Also alles, was an Handwerkszeug uns diente zum Bösen, auch das wird zerschlagen. Nicht nur die Gesinnung in uns, sondern auch die Möglichkeiten werden aus der Hand genommen. Deswegen lesen wir in Micha 4, Vers 3 und auch im Propheten Jesaja, zu der Zeit wird man die Schwerter zu Pflugscharen machen. Das heißt, die Schwerter gibt es da nicht mehr. Die Mittel werden göttlich umfunktioniert, dass es keine Mittel zum Kampf mehr gibt. Dieser letzte Kampf macht also deutlich, dass alle Feindschaft der Nation in Wahrheit eine Feindschaft und ein Kampf gegen den Herrn, gegen seinen Gesalbten gewesen ist und ist. Gegen Gott in Jesus Christus, gegen den Sündenheiland, ja gegen den König aller Könige, den Messias Israels. Und ein Kampf gegen alle Gläubigen, die Gott in Jesus Christus vertrauen. Das ist das Eigentliche. Alles Böse in dieser Welt, und das müssen wir so einordnen auch für uns, ist immer ein Kampf gegen Gott und alles Göttliche. Es gibt keinen anderen Kampf in dieser Welt, weil der Teufel nur diesen einen Kampf kennt. Und diesen einen Kampf in Szene setzt unter den Menschen. Wenn jemand mit uns streitet, wenn jemand uns bedrängt als Kinder Gottes, geht es nur um dies. Es geht um das Licht des Lebens, das verlöschen soll. Es geht nicht um uns allein. Es geht nicht um den Menschen. Und wir reagieren meistens menschlich, weil wir denken, es geht um uns. Es geht nicht um uns, sondern es geht um Gott. Und wir sollen keine Zeugen Jesu sein. Die übrigen werden angegriffen. Der Teufel hat einen großen Zorn. So haben wir in Offenbarung 12 gelesen, Vers 17, weil er die Versiegelten Gottes nicht erreichen kann. Und dann geht er zurück zu den übrigen, die das Zeugnis des Glaubens haben und das Zeugnis des Namens Jesu und bekämpft sie. Es geht immer nur um dieses. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, werden Sieg haben. Der Herr bringt sein Werk zum Ziel. Ja, er setzt sogar, und das will ich zum Schluss sagen, die zwei Stellen. Er setzt das Königtum in Serubabel, so hat es verheißen, zu einem festen Siegel. Das Königtum ist gefestigt. Er gibt den Stempel darauf, dass seine Verheißungen stimmen und dass er zum Ziel kommt und was er sagt und was in seinem Namen getan wird, beständig sein wird. Haggai 2, Vers 21, Serubabel ist der Fürst in Juda, der beauftragt worden ist, diesen Tempelbau zu forcieren und fortzuführen. Da heißt es, sage Serubabel, dem Fürsten Judas, und sprich, ich will Himmel und Erde bewegen und will die Stühle der Königreiche umkehren und die mächtigen Königreiche der Heiden vertilgen und will die Wagen mit ihren Reitern umkehren, dass Ross und Mann fallen sollen, ein jeglicher durch des anderen Schwert, also wiederum hier das Gegeneinander, das Böse gegen das Böse. Zur selben Zeit, spricht der Herr Zebaoth, will ich dich, Serubabel, Fürst, König, du Sohn Sealtiels, meinen Knecht nehmen, spricht der Herr, und will dich wie einen Siegelring halten. Denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr Zebaoth. Was versiegelt ist, ist beglaubigt, das ist echt. Und davon spricht der Apostel Paulus und sagt es zu den Christen, zu den Gläubigen. So geht es uns, wir sind versiegelt und haben die Verheißung des bleibenden Sieges. Gott sei Dank, der uns allezeit Sieg gibt, ruft er aus, weil das Siegel da ist. Allezeit Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das kann nicht gebrochen werden, das steht fest. Ich mache dich zu einem Siegelring und gebe dir Brief und Siegel, so sagen wir das ja, nicht? Brief und Siegel gebe ich dir darauf, dass das die Wahrheit ist. Darum halte dich auch in der trübseligen Zeit an dieser Wahrheit fest. Sie wird ganz gewiss kommen.